Predige über ein Wort, das die meisten von uns auswendig können. Ich lese es trotzdem vor. In 4. Mose Kapitel 6, Vers 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr zu den Israeliten sprechen, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wenn sie so meinen Namen auf die Israeliten legen, will ich selbst sie segnen. Stand in 4. Mose Kapitel 6, Vers 22 folgende. Hier geht es um Segen. Es gibt ja so Redensarten mit Segen. Zum Beispiel: an Gottes Segen ist alles gelegen. Oder wenn jemand ein bisschen krumm in seinen Methoden ist, dass man sagt, da ruht kein Segen drauf. Was ist eigentlich Segen? Im Alten Testament war Segen unter anderem Fruchtbarkeit, dass die Familien viele Kinder hatten, die Äcker guten Ertrag, die Viehhirten sich vermehrt haben. Das heißt, der Segen Gottes war bis in die letzte Backschüssel hinein spürbar, darin, dass einfach etwas vorhanden war, was sich mehrte. Wie sieht es heute aus mit dem Segen? Muss ich als Christ reich sein, um gesegnet zu sein? Wie sieht es aus in Taiwan, wenn da jemand zum Glauben kommt? Geht es ihm dann besser oder geht es ihm schlechter? Wie sieht es bei uns aus mit dem Segen Gottes? Herr Malich hatte vorhin sein Wort vorgelesen aus Epheser 1, Vers 3. Da heißt es: Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt durch Christus. Der Segen, den Gott uns heute gibt, ist nicht in erster Linie in Mark und Pfennig zu spüren, sondern sein Segen bedeutet zum Beispiel inneren Frieden. Sein Segen bedeutet, ewiges Leben zu haben. Sein Segen bedeutet, Gewissheit zu haben, er führt mich. Sein Segen bedeutet natürlich auch, Gelingen haben auf meinen Wegen. Und das geht in alle Bereiche, bis hin in den Bereich der Schule. Ich denke an manche Schüler, von denen ich weiß, dass sie, solange sie mit Jesus bewusst gelebt haben, in der Schule ganz gut mitkamen. Und als sie dann anfingen, sagten: Ach, Bibellesen, das kann ich mir sparen, die Zeit kann ich anders einsetzen, wurden sie schlechter. Manche hat sich dann später wieder gefangen und hat beides wieder geordnet, sein Leben mit Gott und auch das in der Schule. Da wurde mir nur deutlich, selbst in der Schule kann man im Segen arbeiten oder man kann auch ohne Segen arbeiten. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der Christ ist, automatisch gut wäre in der Schule. Das ist leider nicht so, sonst gäbe es vielleicht mehr Christen hier in der Schule. Das weiß ich nicht. Aber der Segen kann sich auch so auswirken, indem Gott Gelingen schenkt. Für Leute, die für Jesus arbeiten, möchte ich allerdings fast das Gegenteil im Moment jetzt einmal sagen. Das kann man leicht missverstehen. Da war ein Pastor, dessen Lebensbild ich gerade las, Alfred Christlieb. Und als er einen jungen Pastor anstellte, sagte er ihm: Bruder, seien Sie nicht so fleißig, sonst arbeiten Sie nicht im Segen Gottes. Bruder, seien Sie nicht so fleißig, sonst arbeiten Sie nicht im Segen Gottes. Das kann man natürlich jetzt missverstehen. Ich hoffe, dass Sie das nicht tun. Er wollte ihm sagen: Sei nicht einfach nur tätig, sondern hab ganz viel Stille mit dem Herrn, denn dann wirst du überhaupt diese Übereinstimmung mit Gott empfangen und wirklich gesegnet arbeiten können. Das möchte ich gerade auch jedem unter uns sagen, der vielleicht etwas für oder mit Jesus tun möchte. Die Stille mit ihm ist wichtig. Wie sieht es aus mit dem Segen? Kann ich den einfach so empfangen, so als Schlagsahne für mein Leben, so obendrauf, schmeckt süß, verschönt das Ganze? Oder gibt es dafür Voraussetzungen? Ich glaube, wenn ich meine eigenen Wege gehe, wenn ich nicht nach Gott frage, werde ich irgendwo auch nicht gesegnet sein. Selbst wenn ich bitte: Herr, segne mich. Der Segen ist nicht so wie Lack, den man über so eine Rostbeule auf dem Auto sprüht. Dann ist die Rostbeule nicht mehr sichtbar, aber sie kommt in 4 Monaten wieder raus. Sondern Gott möchte, wenn er uns segnet, zum Beispiel diesen Rost der Sünde in unserem Leben entfernen, die Sache ausspachteln, soweit möglich, und dann wieder neu lackieren. Das heißt, er will uns helfen, zurechtzukommen, und der Segen hängt beispielsweise auch mit Vergebung zusammen. Segen kann auch mit Vergebung zusammenhängen, indem Gott wirklich jemand sein Leben ordnet und ihm dann hilft, zurechtzukommen. Der Segen übrigens im Alten Testament wurde von Priestern gespendet. Priester konnten das Volk segnen. Im Neuen Testament ist es einfacher. Da heißt es, dass jeder Christ ein Priester ist. Und das heißt, jeder Christ kann für einen anderen beten, damit Gott ihn segnet. Das ist schön. Ich glaube, dass ich persönlich schon von vielen Menschen gesegnet wurde, weil sie täglich für mich beten oder ab und zu dafür beten. Und das ist ganz wichtig. Der Segen des Herrn allein macht reich, eigenes Mühen tut nichts hinzu, steht in den Sprüchen. Das ist gut. Der Segen des Herrn allein macht reich, eigenes Mühen tut nichts hinzu. Das heißt nicht, dass das eigene Mühen wegzubleiben hätte, gar nicht. Das eigene Mühen ist ganz wichtig. Gott macht Leute nie faul, sondern fleißig. Aber das eigene Mühen ersetzt nicht den Segen Gottes, sondern ist nur Vorbereitung, dass er wirklich segnen kann. Und wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Jugendliche, wenn sie in der Schule schlechte Arbeiten schreiben, dass es da wenig nützt, Gott zu bitten, dass er doch eine gute Arbeit daraus macht, weil er das meistens nicht tut, sondern es wäre besser zu beten, Herr, hilf mir, dass ich eine gute Lerneinstellung bekomme, und dann wird der Rest sich von selbst einstellen. Ja, es ist wichtig zu segnen. Übrigens, das Wort segnen hängt auch mit dem Wort loben zusammen. Das deutsche Wort glauben, da steckt das Wort geloben drin. Geloben heißt versprechen, heißt aber auch loben. Wenn ich gesegnet bin, werde ich Gott loben lernen. Aber jetzt geht's weiter. Der Herr segne dich und er behüte dich. Ist ja schön, behütet zu sein. Wenn nur die Frage, wovor muss Gott dich behüten? Oder gibt es viele Möglichkeiten? Ich habe mal eine ältere Dame hier nach Obertshausen gefahren, die ich bis dahin noch nicht kannte. Einige haben sie kennengelernt, eine Frau, die fast blind ist und so als Missionarin unter Zigeunern und so Schaustellern arbeitet. Und ehe sie dann hier im Auto ablieferte bei der Familie, wo sie zu Abend essen wollte, ehe sie dann an den Jugendkreis ging, um dort zu sprechen, haben wir gebetet in dem Auto. Da betete sie, Herr, bewahre mich bitte vor mir selbst. Ich glaube, dass Gott uns in erster Linie behüten muss vor uns selbst, vor unseren übereilten Ideen, vor unserem Hochmut, vor unserer Bitterkeit, vor unserer Niedergeschlagenheit, vor unseren Zornesausbrüchen und vor unseren eigenständigen Plänen. Sie hat gebetet, bewahre mich bitte vor mir selbst. Und es ist sicher ein Gebet, das man ab und zu einmal beten kann. Herr, bewahre mich vor mir selbst. Wir hatten vorhin das nette Lied gesungen, Gott öffnet jeden die Tür. Und von diesem Pfarrer Christlieb hatte ich dann noch ein Beispiel zu dieser Tür gelesen. Und zwar hatte er einen Hund, einen großen Bernhardiner. Und das war ein ganz lieber Hund, der brachte sogar den Gästen in Regenschirm und solche Dinge, wenn sie wieder gehen wollten. Er hatte nur einen Fehler, wenn er nämlich den Regenschirm gebracht hat und der Gast ihn nehmen wollte, dann schnappte er wieder zu und ließ ihn nicht los. Und dann musste er dem Hund dann immer irgendwie einen Knochen oder sowas hinhalten, damit er dann den Knochen nahm und den Regenschirm oder Ähnliches losließ. Und das hat er bei seinen Pastorenkollegen erzählt und da sagte ein Kollege, ja, mein Hund, der macht sowas nicht. Aber der hat eine andere Unart und zwar öffnet er sich selbst alle Türen. Und es ist natürlich schlecht, wenn so ein Hund in der Wohnung mal drin ist und öffnet sich selbst alle Türen, zum Beispiel auch die zur Küche. Ich weiß nicht, ob er auch in den Kühlschrank rankam. Und dieser Pastor Christlieb hat das umgedeutet auf uns und sagte, hoffentlich sind wir nicht so wie dieser Hund, dass wir uns selbst alle Türen öffnen und meinen dann, Gott hätte sie geöffnet. Hoffentlich sind wir Leute, die beten und warten, dass Gott uns die Türen öffnet, um dann den Weg zu gehen, den er zeigt. Und das ist auch ein Stück Bewahrung, dass Gott uns bewahrt, nicht selbst gewählte Wege zu gehen, selbst Türen zu öffnen, sondern zu beten, dass er die Türen öffnet und dann diesen Weg zu gehen. Gott bewahrt uns sicher auch vor Not. Es gibt so ein Lied, was Sie kennen, Lobe den Herrn. Und da heißt es, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet. Ich vermute, dass ich nichts Falsches sage, wenn ich sage, dass wahrscheinlich jeder, der heute Morgen hier ist, in seinem Leben schon mehrfach Gelegenheit hatte, tot zu sein. Oft schon als kleines Kind, dass er irgendwo in Wasser hineinfiel oder sonst irgendwas unter einem Auto lag. Und dass Gott uns oft davor bewahrt hat, sonst säßen wir nicht hier. Es heißt nicht, dass er grundsätzlich vor Tod bewahrt oder vor Unglück bewahrt. Aber ich vermute, dass jeder unter uns persönlich, für sich ganz persönlich, sagen kann, wenn er darüber nachdenkt, ich wurde schon oft an dieser Stelle bewahrt. Und das ist auch ein Stück, um Gott zu loben. Manche Leute, wenn sie dann so mit 130 sich auf der Autobahn mehrfach überschlagen und hinterher nur 2, 3 Blutergüsse haben und noch nicht einmal einen Knochenbruch, was sagen die? Schwein gehabt. Das heißt, an der Stelle Gottes sitzt für sie das Schwein. Ich sage das jetzt mal so etwas direkt. Sie geben nicht Gott die Ehre, sondern irgendeinem unbekannten Zufall, einem anonymen Glück oder was immer das ist. In der Bibel steht in Hiob 33, Vers 29 und 30, dass Gott die Seele vieler Leute mehrfach von dem Rand des Todes zurückholt, damit sie das Licht des Lebens erkennen. Und dieses Licht des Lebens ist nicht nur, dass ich mal 70 Jahre alt werde, sondern das Licht des Lebens ist eigentlich Jesus. Und wenn ich in solchen Situationen herauskomme, ist es manchmal ganz gut zu prüfen, was ist eigentlich das Leben? Und ich lernte in der Klostermühle, wo ihr ja irgendwann einmal hinfahren werdet, Ende August, eine junge Dame kennen, die in Afrika gearbeitet hat als Entwicklungshelferin, medizinisch-technische Assistentin und dort mit einem Omnibus fuhr. Sie wusste, der Fahrer hatte 14 Tage vorher schon 15 oder 20 Leute in den Tod gefahren mit seinem Bus. Und das ist ein dummes Gefühl, wenn man in so einem Bus sitzt, wo man weiß, der Fahrer hat vor 14 Tagen 15 bis 20 Leute in den Tod gefahren. Und bei ihnen ging es auch nicht gut, obwohl es ein anderer Bus war. Sie fuhren irgendwo in eine Schlucht oder so etwas und 35 Leute waren tot in ihrem Bus. Sie selbst war nur leicht verletzt, kam dann ins Krankenhaus, wurde aber falsch behandelt und wäre dabei fast gestorben durch diese Behandlung. Sie kam mit dem Leben davon, ist wieder ganz gesund geworden. Ich habe sie ja ganz gesund kennengelernt. Und dann hat sie gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn ich bei dieser Behandlung gestorben wäre? Wo wäre ich dann? Ging es dann weiter? Wäre alles aus? Wäre es nicht aus? Und da fing sie an, nach Gott zu fragen. Und sie brauchte ungefähr 2 Jahre, bis sie mit diesen Fragen ans Ziel kam. Und die Antwort fand, wenn ich Jesus Christus kenne, dann geht es über die Grenze des Todes hinaus weiter mit Gott. So ist sie eigentlich durch einen Verkehrsunfall zum Glauben gekommen, wenn man das jetzt mal so richtig zusammenfasst. Und da merken wir an der Stelle, der Segen Gottes ruht nicht immer nur darin, dass die Sonne scheint. Der Segen Gottes kann manchmal auch in Schwierigkeiten verpackt sein, sodass man ihn zunächst gar nicht als solchen erkennt, aber im Rückblick sagen muss, Herr, ich danke dir, dass du mich da hindurchgeführt hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dankbar ist, dass sie durch diese Schwierigkeit hindurchgeführt wurde und so das Leben gefunden hat. Sie ist sicher nicht dankbar, dass 35 andere Leute dabei den Tod gefunden haben. Das glaube ich nicht. Aber sie weiß, der Herr hat mich gesegnet. Und deshalb können wir sagen, der Segen und Behüten bedeutet nicht nur behütet sein vor etwas, sondern auch behütet sein in etwas. Behütet sein in Schwierigkeiten, behütet sein in Krankheit oder in Operationen. Das gehört sicher auch dazu. Wenn ich jetzt an die Eltern denke, die ja heute Morgen auch da sind, dann ist das Problem der Eltern ja, dass sie irgendwann ihre Kinder aus der Bewahrung in die Bewährung entlassen müssen. Dass sie aus der Bewahrung, dass man sagt, ich sorge für dich, ich sage dir, was richtig ist und falsch, in die Bewährung entlassen, das heißt, wo sie langsam ihren Weg alleine gehen. Und in der Bewährung muss man dann die Grundsätze, die man gelernt hat, selbstständig anwenden oder auch nicht. Und da fand ich diese Tage ein nettes Beispiel. Da besuchte uns ein Architekt, der bei uns das Haus renoviert hatte. Und er hatte vorher hier einen Mann besucht in Obertshausen, der Rechenmaschinen verkauft. Er hatte sich dort eine neue Maschine gekauft und kam mit ihr nicht zurecht. Warum? Er rechnete damit. Die erste Rechnung war oft richtig und die zweite war falsch. Und alle folgenden waren auch falsch. Da kamen irgendwelche absolut unsinnigen Zahlen heraus. Und das als Architekt ist natürlich sehr schwierig. Da ging er hin und hatte noch so ein paar Rechenkontrollzettel mitgebracht, was er da alles gerechnet hatte, und zeigte ihm das und sagte, ich komme mit Ihrer Maschine nicht zurecht, ist da irgendwas falsch dran? Da hat er die Zettel geprüft und hat gesagt, nein, da ist nichts falsch dran, aber Sie haben einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich haben Sie die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Denn diese Maschine hat 2 Speicher. Einen Speicher für Addition und einen Speicher für Multiplikation. Und er hatte immer nach jeder Rechnerei einen Speicher gelöscht. Das heißt, alle Daten, die da drin waren, gelöscht und dachte, jetzt ist alles gelöscht. Aber in dem anderen Speicher waren die Zahlen noch drin und diese alten Zahlen hat er jetzt bei seiner neuen Rechnerei ja mit verwendet. Und dann kam nichts Gescheites dabei heraus. Das Problem dieses Architekten war, dass er sagte, ich hatte schon viele Rechenmaschinen, das ist ja nicht meine erste, bisher bin ich mit allen gut zurechtgekommen, das ist die erste, die nicht funktioniert. Aber die funktionierte schon gut, er hatte nur die Bedienungsanleitung nicht gelesen und hat es jetzt dann nachgeholt natürlich. Viele Menschen sind ähnlich wie er, dass sie die Bedienungsanleitung für ihr Leben nicht lesen, die steht in der Bibel, sie ist von dem Konstrukteur hergestellt. Und wenn ich sie anwende, würde mein Leben halbwegs sinnvoll funktionieren. Und sie merken erst, wenn es nicht funktioniert, dass sie sagen, oh, da ist irgendwas schiefgelaufen, irgendwas stimmt da doch nicht. Was ist da eigentlich kaputt? Aber dann kann ich nicht Gott die Vorwürfe machen, du hast mich nicht behütet. Er hätte mich gerne behütet, er hat mir nämlich gezeigt, wie er mich behüten möchte. Er hat mir die Anleitung dafür gegeben, für diese Bewährung, aber ich habe sie nicht respektiert. Und deshalb ist es wichtig, auch zu diesem Behüten, nicht nur zu denken, dass er mich behüte, dass mir kein Unfall geschieht, sondern auch zu denken, er hat mir Maßstäbe gegeben, damit mein Leben richtig funktioniert und diese Maßstäbe anzuwenden. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Das finde ich gut, ein leuchtendes Antlitz. Wenn Sie irgendwo zu Besuch kommen und der Gastgeber strahlt Sie an, nicht so dieses Keep Smiling, sondern er ist richtig freundlich. Die Amerikaner würden sagen, you are welcome, du bist herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Und wenn es hier heißt, er lasse sein Antlitz leuchten über dir, dann heißt es, Gott strahlt dich an, du siehst es zwar nicht, aber er ist derjenige, der sagt, du bist herzlich willkommen bei mir, ich habe dich lieb. Und das ist fein, wenn ich weiß, ich bin bei jemand herzlich willkommen, dann kann ich mich dort auch öffnen. Das ist so, wie wenn die Sonne mich anstrahlt, da kann ich auch mal die Jacke ausziehen. Wenn der Wind kommt, dann werde ich die Jacke fester zuknöpfen oder noch eine drüber ziehen, um mich zu schützen. Aber wo Wärme ist, kann ich auch was ablegen. Ich übertrage das auf unser Leben. Wenn jemand mich angreift, werde ich mich nur verteidigen. Das heißt, ich werde mich zuknöpfen bis oben hin und sagen, damit stimme ich nicht überein. Wenn jemand mich nicht angreift, sondern vielleicht ganz freundlich ist, besteht eher die Möglichkeit, dass ich mich öffne, sozusagen Kleidung ablege jetzt im übertragenen Sinn und auch einmal Schwächen zugebe. Denn er möchte mich ja nicht ausnützen und sagen, guck mal, das war es, was ich gesucht habe, sondern er möchte mir helfen. Und wenn das Antlitz Gottes über mir leuchtet, dann weiß ich, ich bin geliebt und ich möchte mich bei ihm öffnen, um dort auch all das loszuwerden, was mich belastet. Übrigens, das strahlende Antlitz kann man vergleichen mit der Sonne. Gott strahlt wie die Sonne. Wir haben so ein Lied, das heißt, Gottes Liebe ist wie die Sonne. Heute sieht man sie zwar nicht, aber sie ist trotzdem da. Die Sonne brauche ich nicht zu beweisen. Stellen Sie sich vor, ich kaufe mir so eine tolle Taschenlampe, wie vielleicht mancher von euch sie hat, scheint 300 Meter weit, und sage ich, du, ich will dir mal die Sonne zeigen. Du, guck mal. Und sagt er, oh, irgendwas stimmt da nicht. Ich meine nicht mit der Taschenlampe, sondern mit dem Gehirn wahrscheinlich. Wieso will der mir die Sonne beleuchten, damit ich sie sehe? Die strahlt doch für sich alleine. Weißt du, mancher gerade auch von euch wird fragen, ist Gott wirklich da? Ist er wirklich so eine strahlende Sonne oder ist das nur so eine Erfindung der Kirche? Ich kann dir Gott schlecht beleuchten und sagen, guck mal, ich zeig dir, mach mal, schau ihn dir an. Aber ich kann dir eines sagen, mach mal die Augen auf. Augen sind es jetzt nicht diese hier, sondern es gibt auch Augen des Herzens. Man sagt auch, jemand hat ein Auge auf den anderen geworfen. Da hat er auch nicht das rausgenommen und jemand nachgeworfen, sondern er hat ihm sein Herz geöffnet. Er schaut ihm nach, auch innerlich. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann mach einmal deine inneren Augen auf. Und die inneren Augen hängen am Herz. Wenn du dein Herz für Jesus öffnest, hast du offene Augen für Gott und merkst, dass er dich wirklich anstrahlt und liebt. Dass du ein Geliebter Gottes bist und dass du auch anfängst, Dinge zu verstehen, die du bisher nicht verstanden hast. Ich habe früher in der Bibel mit Bleistift Dinge durchgestrichen, von denen ich meinte, dass sie da nicht hingehören. Es tut mir leid, aber ich hatte sie nicht verstanden. Inzwischen habe ich sie verstehen gelernt, weil Jesus mir hilft. Und es tut mir leid, dass ich Dinge früher aus Unverstand gelöscht habe. Gott hilft dir, auch die Bibel zu verstehen, wenn du Christus kennst. Er ist dir gnädig, das heißt, er behandelt dich nicht auf der Ebene deiner Fehler und sagt, guck mal, siehst du, das wusste ich schon immer, dass du versagst. Sondern er vergibt dir, er deckt Fehler zu, er hilft dir heraus. Und der weitere Punkt über sein Angesicht, er hebt sein Angesicht auf dich, das heißt, er schaut dir nach, er schaut dir zu, er leitet dich mit seinen Augen, heißt es in einem Psalm 32, ich will dich mit meinen Augen leiten. Es ist die sanfteste Form der Führung überhaupt. Es ist schön zu wissen für jeden unter uns, vielleicht auch wenn er in Schwierigkeiten ist, zu wissen, der Herr lässt dich nicht aus seinen Augen. Er erhebt sein Angesicht auf dich, das heißt, er schaut dir nach, er möchte dich mit seinen Augen begleiten und auch leiten. Und wenn du nicht weiter weißt, dir trotzdem zeigen, wie es weitergeht. Und wenn er sein Angesicht auf dich hebt, gibt er dir seinen Frieden. Frieden ist nicht im Sinne von Waffenstillstand gemeint, wie das heute üblich ist. Frieden in der Bibel heißt Harmonie. Wenn zum Beispiel ein Orchester gut spielt, sage ich, da ist Harmonie drin. Aber wenn so eine Geige sich von links unten nach schräg oben da quer durch das Orchester durcharbeiten würde, ohne auf die Noten zu achten, dann würde schon diese eine Geige die ganze Harmonie zunichte machen. Harmonie ist eine Folge von Übung. Und zwar Übung anhand einer Vorlage. Die haben nämlich alle irgendwelche Noten und wissen, was sie spielen sollen. Und diese Harmonie möchte uns Gott verleihen, indem wir anfangen, mit seiner Vorlage in der Bibel übereinzustimmen. Dadurch schenkt er uns Frieden. Viele Menschen wissen nicht so richtig, was Frieden ist. Sie haben die Ruhe lieber. Zum Beispiel manche Leute, wenn man über Gott mit ihnen redet, sagen sie, lass mich in Ruhe, damit will ich nichts zu tun haben. Oder das interessiert mich erst, wenn ich 80 bin. Sie bevorzugen also die Ruhe. Aber das ist schlecht. Ruhe ist nicht so wichtig. Ist zwar sehr gut, aber wichtiger als Ruhe ist Frieden. Und Friede mit Gott bedeutet, dass eine innere Harmonie mit dem Schöpfer in mein Leben einzieht, auch eine Harmonie mit mir selbst. Denn Gott verändert auch meine Persönlichkeit, sodass ich zu mir selbst Ja sagen lerne, wie ich aussehe, wie ich bin, zu meinem Temperament, zu meinen Begabungen, auch zu denen, die mir fehlen. Und dieser Friede, der strömt auch verschiedene Dinge weg, die da nicht hingehören. Der Friede Gottes spült Sorgen weg. Der Friede Gottes spült Sorgen weg aus dem Leben, indem er mir durch sein Wort immer wieder eine Ermutigung gibt. Der Friede Gottes spült Bitterkeit weg. Er spült Resignation weg. Er spült Niedergeschlagenheit auf Dauer weg. Der Friede Gottes heilt mein Leben von innen. Manche bevorzugt nur die Ruhe. Ruhe ist gut, sehr gut. Aber das Gute ist oft Feind des Besten. Friede ist viel wichtiger als Ruhe. Und es ist manchmal gut, wenn Gott jemand unruhig macht, wenn er richtig ins Fragen kommt, wenn er nicht mehr weiter weiß im Moment im Blick auf Gott, damit er Frieden findet. Stellen Sie sich vor, Sie hätten als oberstes Prinzip des Lebens Ruhe. Da würden Sie nie zum Zahnarzt gehen, weil der Sie immer in Unruhe versetzt, indem er da bohrt oder sonstige Dinge macht. Aber trotzdem ist es wichtig, durch diese Unruhe hindurchzukommen, damit Sie anschließend an dieser Stelle wieder Friede haben, dass die Sache nämlich in Ordnung ist. Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn Gott jemand unruhig macht, um ihm Frieden zu schenken mit Gott. Diesen Frieden der Vergebung, den Frieden des ewigen Lebens und den Frieden, auch den Sinn in seinem Leben gefunden zu haben, zur Ehre Gottes zu leben. Ich fasse das zusammen. Der Herr segne dich. Segen bedeutete, diese Gewissheit des ewigen Lebens zusammenhängt mit einer inneren Harmonie, mit Trost und Freude. Wir können auch andere segnen. Er behüte dich am meisten vor dir selbst, dann natürlich auch vor oder in Schwierigkeiten und helfe dir auch, dass du dir nicht die Türen selbst öffnest, sondern von ihm öffnen lässt. Er möchte, dass du seine Maßstäbe kennenlernst und nicht so einen Computer hast wie diesen Rechencomputer, und die Bedienungsanleitung nicht beachtest, sondern sie beachtest. Er lässt sein Antlitz leuchten über dir, das heißt, er strahlt dich an mit seiner Liebe und sagt, du bist willkommen bei mir. Und er erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Das heißt, er leitet dich mit seinen Augen und schenkt dir diese innere Harmonie mit Gott und mit dir selbst, die du brauchst, auch um Sorgen zu besiegen und in deinem Leben, in der Führung Gottes, weiterzukommen.